Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Tagesanbruch, die Diskussion für das Wochenende vom 17. und 18. August. In dieser Folge geht es um die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September. Welche Probleme treiben die Menschen vor Ort um? Warum liegen AfD und BSW in den Umfragen vor den etablierten Parteien? Und kann es angesichts dieser Mehrheitsverhältnisse überhaupt stabile Regierungen in den beiden Ostländern geben? Darüber sprechen wir mit zwei Tagesanbruchhörern. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dies ist eine besondere Folge des Tagesanbruch-Podcasts. Zum einen, weil ich, Florian Harms, diesmal Lisa Raphael als Moderator vertrete. Normalerweise bin ich als Chefredakteur von T-Online hier einer der Mitdiskutanten. Zum anderen, weil wir für die heutige Folge nicht Politiker oder andere Prominente eingeladen haben, sondern zwei unserer Hörer. Neben mir in unserem Studio sitzen Christiane Farke aus Gernrode im Landkreis Eichsfeld in Nordthüringen und Holger Peckmann aus Treben in der Nähe von Altenburg zwischen Leipzig und Chemnitz gelegen, ebenfalls in Thüringen. Frau Farke, Herr Peckmann, schön, dass Sie beide bei uns sind. Herzlich willkommen.
Hallo. Ich freue mich. Hallo.
Wir reden heute über die beiden Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, die in zwei Wochen am Sonntag, dem 1. September stattfinden. Zwar sind es im Bundesvergleich eher kleine Länder. In Thüringen leben gut 2 Millionen Menschen, in Sachsen 4 Millionen. Zum Vergleich, in Nordrhein-Westfalen leben 18 Millionen Bürger, in Bayern 13 Millionen. Trotzdem könnte die politische Bedeutung dieser beiden Landtagswahlen kaum größer sein. Nicht nur in den Landeshauptstädten Erfurt und Dresden, auch in der Bundeshauptstadt Berlin blicken Politik und Medien mit Hochspannung auf den Ausgang dieser Wahlen. Der wichtigste Grund dafür heißt AfD. Die Partei, die in beiden Bundesländern vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch beurteilt wird, liegt in den meisten Wahlumfragen vor den etablierten Parteien. In Thüringen steht die Alternative für Deutschland je nach Umfrageinstitut aktuell zwischen 28% und 30%, in Sachsen zwischen 30% und 32%. Aber auch das neu gegründete Bündnis Sarah Wagenknecht ist auf Anhieb in den Umfragen an vielen anderen Parteien vorbeigezogen. Das BSW, so heißt es abgekürzt, steht derzeit in Thüringen bei 19% bis 21%, in Sachsen bei 15%. Auch BSW-Chefin Sarah Wagenknecht fällt immer wieder durch populistische Positionen auf, etwa wenn sie Frieden in der Ukraine fordert, ohne erklären zu können, wie sie Putin eigentlich an den Verhandlungstisch bekommen möchte. Im Rest der Republik schauen viele Menschen mit Unverständnis auf die Mehrheitsverhältnisse in Thüringen und Sachsen, viele auch mit Skepsis oder gar Verachtung. Warum neigen so viele Menschen dort einer extremistischen oder einer populistischen Partei zu? Woher kommt die Wut über die anderen Parteien und was macht die Situation in diesen Ländern so speziell? Darüber wollen wir reden. Vorab möchte ich Sie aber bitten, sich unseren Hörern kurz vorzustellen. Frau Farke, möchten Sie den Anfang machen? Was machen Sie beruflich und welchen Bezug haben Sie denn so zur Landespolitik?
Ja, ich bin Sekretärin in einer Regelschule in Worbis. Wir haben etwa so 240 Schülerinnen und Schüler. Ja, tue da jeden Tag meinen Dienst. Und Bildungspolitik tangiert mich fast jeden Tag. Und ja, das ist ja ein wichtiges Thema auch bei uns in Thüringen, überall eigentlich. Das ist ja Landespolitik pur eigentlich. Landespolitisch möchte ich schon gern sicher wohnen, Gesundheit abgesichert haben, auch im Alter noch gut in meinem schönen Thüringer Land leben dürfen. Ja, das sind so die drei Themen, wo ich sage, Top-Themen.
Über Bildungspolitik sollten wir gleich nochmal sprechen. Vorab an Sie, Herr Peckmann, die Frage, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie leben Sie und wie schauen Sie auf die Landespolitik?
Also ich selber komme ja aus dem Altenburger Land. Das ist so ein Dreiländereck zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen. Also in die eine Richtung nach Sachsen sind es 2 Kilometer, in die andere Richtung vielleicht 10 Kilometer, sodass man eigentlich ein relativ großen Überblick hat, was Menschen bewegt, warum wer was macht, was sicherlich nicht ganz einfach ist. Ich selber bin seit 1990 selbstständig in der Gebäudereinigung. Wir haben quasi nach der Wende angefangen, sehr naiv sicherlich aus heutiger Zeit, aber irgendwo doch erfolgreich, und das ist eigentlich das, was uns selber bewegt.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, was die Menschen bewegt. Was bewegt denn die Menschen? Was beobachten Sie? Was hören Sie dort, wo Sie leben?
Ich denke schon, dass die Landespolitik und die Bundespolitik sehr vermischt wird. Es wird auf die Themen, die tagesaktuellen politischen Themen, eher aus Berlin geachtet Und die Landespolitik spürt man, also mir geht es ähnlich wie bei Frau Farke. Wir haben bis jetzt noch zwei Kinder gehabt, die in die Schule gegangen sind. Also Bildung ist für uns ganz wichtig. Und da wir auch in anderen Systemen selber groß geworden sind und Bildung anders erlebt haben, stellen wir da manche Sachen natürlich sehr kritisch in Frage, aus unserem Blickwinkel gesehen. Gerade auch für Bezug zum Dorf. Die Kinder werden ja heutzutage nach der Grundschule, gehen sie weiter, bei uns nennt sich das Regelschule, in anderen Bundesländern anders, werden dann Regelschule, Gymnasium, der weitere Weg. Und das zum Beispiel für unser Dorf ist das sehr schlecht, weil die einen gehen in die Stadt, die anderen bleiben auf dem Dorf. Also dieses Verhältnis, so wie ich das noch aus meiner Kindheit kenne, dass alle bis zur 8. oder später bis zur 10. Klasse alle in eine Schule gehen und dann geht der eine Weg so hin, der andere Weg so hin, ist für das Dorfleben aus meiner Sicht total entscheidend. Der demografische Wandel gerade in unserer Gegend, der ist, naja, katastrophal ist das eigentlich. Wenn so als Beispiel, früher hatten wir 10 Schulen in Altenburg, die Zahl muss jetzt nicht genau stimmen. 10 Schulen und 5 Altersheime. Jetzt haben wir 10 Altersheime und 5 Schulen. Tendenz sinkend, Tendenz steigend. Wir haben im Altenburger Land irgendwo einen Schnitt von 50 Jahren. Da können Sie sich vorstellen, wie die Lage ist. Schwierig.
Sie sagen, dass die Art und Weise, wie das Schulsystem organisiert wird, dazu führt oder einen Teil des Problems für den demografischen Wandel verstärkt.
Auch, sicherlich. Und man sollte vielleicht darüber einfach mal nachdenken, ob das noch zeitgemäß ist. Und nicht nur in Thüringen, nicht nur in Sachsen oder in Baden-Württemberg oder sonst wo. Die Schulreform, ich habe es nicht genau im Kopf, stammt von, keine Ahnung, 46, 47, 48. Da ist einfach davon ausgegangen, dass wir nie wieder ein zentrales Bildungssystem gelenkt haben, weil genau das da vorneweg passiert ist. Aber wir sind ja jetzt 80 Jahre weiter. Also man sollte vielleicht doch mal überdenken, ob das wirklich nicht zentral gemacht werden könnte. Wenn meine Kinder in verschiedenen Schulen in Altenburg gehen, haben die verschiedene Schulbücher. Das ist schon recht witzig.
Wie schauen Sie da drauf, Frau Farke, weil Sie sich ja intensiv mit Bildungspolitik beschäftigen?
Also ich bin auch noch 10 Jahre zur Schule gegangen. So ein Drittel unserer Schulkameraden sind anschließend zum Gymnasium gegangen. Der große Teil hat einen normalen Beruf erlernt und war dann praktisch auf dem Arbeitsmarkt auch verfügbar. Und diejenigen, die im Abitur hatten, haben entsprechend auch in 2 Jahren ihr Abitur gemacht. Das ist ja im Westen auch nicht so üblich gewesen. Und auch recht schnell ihr Studium beendet. Also die waren recht früh dran, im Gegensatz zu heute. Das dauert ewig und 3 Tage, eher die Jugendlichen mal ein bisschen, auch so weit sind.
Mhm. Und jetzt ist ja viel gesprochen worden in Deutschland auch über die Ausstattung der Schulen. Da gab es viel Kritik. Mhm. Dann gab es den sogenannten Digitalpakt Schule. Also da sind Milliarden reingeflossen vom Bund in die Länder, weil die Länder ja eigentlich für die Bildungspolitik zuständig sind. Haben Sie davon was gemerkt? Ist da was angekommen? Stichwort Internet, WLAN, Laptops und so weiter?
Ja, das ist bei uns eigentlich ganz gut geregelt. Muss ich sagen, mein Landkreis hat immer auch was damit zu tun, wie die Mittel praktisch abgerufen werden von den Ländern, von den Kommunen. Wenn da pfiffige Leute sind, die ein bisschen auf dem Zack sind, dann kann man da schon was machen. Also unsere Schüler können sich iPads ausleihen, kostenlos. Sind also beim Landkreis, über den Landkreis geht das. Und wir haben auch entsprechende die sind vorhanden. Also die Lehrer arbeiten damit. Mhm. Also für jeder Klasse steht das zur Verfügung. Das sind so einzelne, für jeden Klassenraum. Mhm. Und auch so Smartboards haben wir einige, nicht alle, aber na gut, Kreide muss ich jetzt nicht mehr so viel bestellen, haben wir noch vorrätig.
Sehr gut, das klingt ja gut. Herr Peckmann, Sie haben vorhin was Interessantes gesagt, nämlich, dass nach Ihrer Beobachtung die Landespolitik mit der Bundespolitik vermischt wird.
Also, definitiv, ja.
Was heißt das konkret? Welche Themen sind das, die Menschen dann umtreiben?
Die Themen sind einfach momentan aktuell Ukraine, definitiv. Keiner weiß eine Lösung und ich denke schon, dass viele der Meinung sind, die Lösung ist nicht weiter Waffen zu liefern. Momentan gibt es keine andere Lösung, aber ob das wirklich zielführend ist, vielleicht wird die Geschichte irgendwann mal sagen, was es war, aber es gibt halt viele, die da ein Problem sehen. Das hat nichts damit zu tun, dass alle im Osten Russen gut finden. Vollkommener Blödsinn. Das war eher zu DDR-Zeiten vollkommen anders gewesen.
Sondern ist es eher die Kritik daran, dass man so viel tut für die Ukraine oder dass man diesen Konflikt quasi anheizt durch die Waffenlieferungen?
Ich denke eher Letzteres, weil ich kenne auch viele, die sind einfach von sich aus der Meinung, es ist eher ein Bürgerkrieg unter ehemaligen Sowjetrepubliken als ein Krieg von, wo es ja souveräne Staaten sind, aber so diese Geschichte, die dort noch eingeflossen ist, viele Russen sind ja auch in der Ukraine und ich weiß nicht, ob wir uns das alle anmaßen können, das so genau zu wissen, wie das dort läuft, außer dass man sich gefühlt hat vor 2 Jahren, als ob man ins Mittelalter zurückgefallen ist, wenn ein anderes Land überfällt. Also das war für mich persönlich eigentlich ein, dachte ich, sowas gibt's eigentlich gar nicht mehr, aber dann ist die Geschichte lehrt uns anderes.
Und jetzt ist es ja aber so, dass die Landespolitik keinerlei Befugnisse hat.
Gar nicht.
Im Hinblick auf Waffenlieferungen beispielsweise.
Richtig,
das macht alles die Bundesregierung.
Richtig, aber das sind wir ja beim BSW zum Beispiel. Ne? Viele hören sich das einfach an und sagen, okay, das ist meine Position. Wenn auch Sie richtig gesagt haben, es gibt keine Lösung dafür, aber es ist eine Position. Und die Position wird vertreten und dann wird manches auch nicht hinterfragt.
Mhm. Also Sie sagen, man würde dann trotzdem das BSW, also die Wagenknecht-Partei, wählen, obwohl man weiß, dass die gar nichts tun können im Hinblick auf Waffenlieferungen, wenn sie in der Landespolitik aktiv werden.
Genau so. Genau so denke ich das schon. Und wenn Sie die Wahlen der letzten Jahrzehnte in Thüringen in Prozenten mal verfolgen würden, die Linken waren immer ziemlich stark.
Bodo Ramelow, ja.
Kann man drüber denken, was man will. Das ist seine persönliche Entscheidung, ja. Aber das, was eigentlich Linke und Bündnis Sahra Wagenknecht, glaube ich, an Prozentpunkten bei dieser Wahl erreichen werden, ist eigentlich das, was sonst die Linken hatten. Also es ist irgendwo eine gewisse Abspaltung. In Sachsen ist das vollkommen anders, aber in Thüringen, ja, also die beiden zusammen, denke ich schon.
Wie schauen Sie drauf, Frau Farke?
Ähnlich. Also, ich weiß gar nicht. Jetzt habe ich auch beim Herfahren, habe ich auch wieder ein Plakat gesehen, da ist Sahra Wagenknecht drauf. Da frage ich mich schon, Sahra wird ja hier gar nicht gewählt. Wer ist jetzt hier vor Ort für uns in der Wagenknecht-Partei? Da kenne ich keinen einzigen Namen. Tut mir leid. Und da stand irgendwas mit, ja, gute Rente gegen oder Altersarmut. Ja gut, da bin ich immer für gute Rente. Das ist ganz klar.
Wer wäre das nicht?
Aber Landespolitik bestimmt keine Rentenpolitik.
Ja. Man nennt das ja auch Populismus. Also, ich glaube, klarer kann man das gar nicht benennen.
Ich weiß es nicht, ob die alle nicht so schön sind wie Sahra, aber tut mir leid.
Nicht so gut
ja,
aussehen,
meine ich. Ich kenne keinen Kandidaten. Ich hätte lieber gern jemanden vor Ort, den ich auch ansprechen kann, wo ich genau weiß, auf den kann ich mich verlassen. Das wäre mir schon lieber.
Aber was doch dann auffällt, wenn es einer jungen Partei, natürlich mit einer profilierten Spitzenkandidatin wie Frau Wagenknecht, in so kurzer Zeit gelingt, so viel an Unterstützung zu erlangen, dann muss ja irgendwo der Hase im Pfeffer liegen. Das heißt, irgendwie schaffen es die anderen etablierten Parteien nicht, die richtigen Botschaften zu senden, die richtigen Themen anzusprechen und ein Vertrauen bei mehr Menschen im Land herzustellen. Denn die andere große Partei, die ja wirklich im Verfassungsschutzbericht noch und nöcher da drin steht und beurteilt wird als rechtsextremistisch, erwiesen rechtsextremistisch, ist die AfD. Man darf per Gerichtsbeschluss deren lokalen Chef Björn Höcke als Faschisten bezeichnen. Wie nehmen Sie das wahr? Wie nehmen Sie es in Ihrem Umfeld wahr? Haben Sie Kontakt zu Menschen, die wirklich klar sagen, ich wähle die AfD, ist mir ganz egal, wie die da jetzt im Verfassungsschutzbericht oder sonst wo auftauchen?
Eigenartigerweise schon. Also das geht wirklich durch alle Schichten. Das trennt Familien und Freundeskreise und ich weiß gar nicht, im Verein, das ist eigentlich...
Und fragen Sie nach den Gründen, wenn Sie mit Menschen Kontakt haben?
Teilweise ja, teilweise auch verständlich, aber hat eigentlich keinen Zweck, da länger drüber zu diskutieren, weil da kommt man auch nicht weit.
Aber wieso verständlich? Wann würden Sie sagen, ist das verständlich?
Naja, die sind eigentlich von ihrer Meinung gar nicht abzubringen, weil ich schwer erklärbar.
Mhm. Haben Sie den Eindruck, das ist eine Protestwahl oder sind das dann Menschen, die wirklich sagen, nein, ich finde das Programm richtig?
Ja, das Programm, da werden sich die wenigsten ausführlicher mit beschäftigt haben.
Mhm.
Das ist einfach nur so ein Frust, weil einfach nichts vorangeht, weil irgendwie manches rückwärts geht. Irgendwie ist es nicht spürbar, dass es Fortschritte gibt. Und das nervt die Leute irgendwie. Und die sind eben auch, auf einfache Lösungen vielleicht eher so anfällig, wird nicht so hinterfragt vieles.
Mhm. Herr Peckmann, was meinen Sie?
Was mich... immer erstaunt sind Plakate der AfD, wo ich denke, ich schlage die Bildzeitung auf. Also Populismus pur, wenn ich lese, sei schlau, wähl blau. Es klingt lustig, aber wer auch immer das wählt, Ich bin der großen Meinung oder überhaupt der Meinung, dass tatsächlich das eine Protestwahl ist. Und die Menschen, wie Frau Farke schon sagt, egal was da drin steht, egal ob der ein Faschist ist, was er mit Sicherheit ist, das interessiert, glaube ich, wenige. Und sie sehen das ja daran, Demokratie bedeutet ja, frei zu wählen. Ob wir das alle hier richtig finden, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Die Menschen sind einfach der Meinung, wir haben vor 30 Jahren alle CDU gewählt, waren wir nicht einverstanden damit. Der Großteil, weiß nicht, wie viel damals die CDU hatte, vielleicht 50 extrem viel. Herr Kohl hat viel versprochen, einiges gehalten. Dann kam der nächste Frust, dann haben alle gedacht, wählen wir links. Warum auch immer man links wählt, ich weiß es nicht, aber dann haben wir einen linken Präsidenten gehabt, der übrigens sozialisiert wurde in der alten Bundesrepublik. Hm. Der stammt nicht irgendwo aus Ostdeutschland. Und als nächstes wird jetzt wahrscheinlich AfD gewählt. Anders kann ich es mir persönlich nicht erklären. Es ist eine Protestwahl, die uns nicht gefallen wird oder mir nicht gefällt. Aber einige Menschen scheinen so zu ticken, wobei man da immer sagen muss, sind wir bei einem Glas halb voll oder halb leer? Wir müssen auch bedenken, dass 70% der Bürger nicht AfD wählen, sondern 30%. Und vielleicht sollte man das auch mal bei einer positiven Berichterstattung in den Fokus richten oder stellen.
Das ist bestimmt richtig, gleichwohl eben, wenn man sich das Ranking der Parteien anschaut. Und man sieht dann einfach sehr auffällig, dass die AfD so stark ist. Stärker als die anderen, muss man ja darüber reden. Und
natürlich.
Fragen, was passiert denn dann? Denn es ist ja in Thüringen auch so, das Wahlrecht ist speziell. Das heißt, im dritten Wahlgang im Landtag könnte Björn Höcke mit einfacher Mehrheit als Ministerpräsident gewählt werden. Und dann geht es los. Dann käme die AfD an die Hebel der Macht. Und da reden wir gar nicht nur über Gesetze. Da reden wir zum Beispiel über die Besetzung von Beamten, hohen Beamtenpositionen, Polizeipräsidenten. Da geht es um Richterstellen. So. Und das wäre genau der Moment, wo eben Faschisten Zugriff hätten auf die Organisationsstruktur des Staates. Und was mich schon immer wieder umtreibt, ist, machen sich Menschen, die der AfD jetzt so zuneigen, vielleicht auch aus Protest, überhaupt keine Gedanken darüber, was sie damit anrichten?
Einige schon.
Einige schon, aha.
Einige schon, die, ja, na klar.
Weil sie es wollen, weil sie es richtig finden.
Die wird es geben, na klar.
Ja.
Ja, wenn auch wir alle die hier nicht kennen, aber die wird es geben, natürlich.
Und dann gibt es ja aber viele, von denen ich jetzt auch verstanden habe, die machen das eher aus Protest.
Ja.
So. Und da frage ich mich, dann reicht das Denken nicht noch ein paar Meter weiter, dass man sich überlegt, was löse ich denn damit aus? Führen Sie solche Gespräche? Haben Sie sowas gehört in Ihrem Umfeld?
Ja, nein.
Das sind auch nicht alles Faschisten. Also beim besten Willen nicht die Partei wählen. Aber das tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Bei der AfD hat man ja das Gefühl, dass also die Ostdeutschen so ein bisschen enttäuscht von der ganzen Angelegenheit. Da müssen wir.
Sind wir wieder bei Landespolitik und Bundespolitik, ne? Das ist so ein
Wirrwarr da drauf. Will uns hier ins Leben pushen. Wir dürfen nicht mehr alles sagen. Wir sollen das und das machen. Wir sollen dies und jenes Auto fahren. Wir sollen diese und jene Heizung austauschen. Dies und das und jenes. Und wie gesagt, unsere Sprache dürfen wir nicht mal richtig sprechen. Teilweise, ja. Hauptsache wir gendern ordentlich. So ein Kiki wird gemacht, aber was Anständiges wahrscheinlich nicht. So, der Staat greift in unser Leben ein. So. Bei Herrn Höcke, der, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob das für ein Gefühl bekommt, ja, den haben sie ja auch da und der darf ja auch nicht sagen, was er will. Und ja, ich habe den auch noch nicht live gehört, aber ja, den kriegen sie so nicht richtig beim Schlafittchen mit den zur Verfügung stehenden Justizmitteln. Und der bewegt sich immer so ein bisschen am Rande der
Legalität.
Ist das auch so ein bisschen, jetzt zeigen wir es denen da oben mal? So, also wir wissen schon, wie es geht?
Ja, also...
Das. Kann man einfach so sagen, ja. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich dann ganz ungeniert. Ich glaube schon, dass es in gewisser Form ist. Da sind wir bei so einigen Fragen, die Sie gestellt haben, Herr Harms, wo ich denke, so dieses Schmuddelkind-Image, was schon irgendwo über die ganzen Jahrzehnte entstanden ist, so wie, ich habe mal bei einer großen Hamburger Zeitung gelesen, als Verrückte vom Flüchtlingsheim standen. Da war ganz Sachsen abgebildet, braun, und drüber stand der Schandfleck Deutschlands. Weiß ich nicht, ob man das so pauschal machen kann. Da habe ich eine vollkommen andere Meinung dazu. Ja. Das ist einfach eine Berichterstattung, die so nicht ist. Und eine Berichterstattung auch im positiven Sinn. Es gibt bestimmt eine ganze Menge zu berichten. Tolles aus den Ländern. Das sollte man definitiv einfach mal machen. Sie hatten zum Beispiel geschrieben, bei T-Online, was könnten wir besser machen in der Berichterstattung, wenn ich auf Ihren Button gehe und drücke Regionales Und bei mir erscheint Köln, Frankfurt und Berlin. Berlin ist für mich so ein bisschen Zwitter. Ist sowohl als auch. Und da ist keine ostdeutsche Stadt
dabei. Dresden ist dabei.
Naja, auf der ersten Seite nicht. Nur wenn sie weitere Städte machen, ist Dresden und Leipzig dabei. Da denke ich.
Das stimmt. Ja. Da haben Sie recht.
Potenzial
ja.
nach oben.
Ja.
Ja. Das muss gar nicht im Vordergrund irgendwo gestellt werden. Das ist totaler Quatsch. Ne? Sondern einfach nur, und dann klicke ich Leipzig an, Dresden angeklickt. Und was steht als erstes? Übergriffe, Flüchtlinge sind halt in Sachsen am höchsten. Das wird eine Zahl sein, die ist nicht aus der Luft gegriffen. Das wird genau so sein. Ja, aber so ist, ich weiß nicht, ob das Klicks generiert oder.
Es ist ein Ausschnitt der Wirklichkeit, aber nur
ja,
ein Ausschnitt.
Ja, das ist es. Natürlich ist es das, ja klar. Mhm. Ja. Aber das ist ein Grundproblem in unserer ganzen Gesellschaft und das hat nichts mit Nord, Süd, Ost und West zu tun. Es gibt Regionen, wo das definitiv höher ist. Aber das zu pauschalisieren, weiß ich nicht, auf ganz Sachsen oder auf ganz Thüringen oder demnächst haben wir noch eine Wahl in Sachsen-Anhalt. Mhm. Mir persönlich ist das so einfach. Also.
Ja, wichtiger Punkt, den ich auch ernst nehme als Kritik. Wie schauen Sie drauf, Frau Farke, auch auf die mediale Berichterstattung über Thüringen, über Sachsen, andere Länder im Osten?
Die Wahrnehmung für andere Bundesländer muss schon negativ sein. Aber wie gesagt, das ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Der normale ostdeutsche Bürger, sag ich mal so, der ist fleißig, der ist praktisch veranlagt, der weiß sich zu helfen, der macht seine Sachen ordentlich. Ja, aber...
Und das kommt aber nicht so rüber. Das kommt nicht so rüber. Ah, interessant.
Nein. Ja.
Wie erklären Sie sich das, dass das nicht so rüberkommt? Wir haben gerade über Klicks gesprochen. Das kann ja ein Grund sein. Gibt es noch andere Gründe, die Sie sich vorstellen können?
Ja.
Also es erstreckt sich ja auch nicht nur auf die Medien. Also wenn man genau hinschaut, auch die Politik redet ja häufig über den Osten statt mit dem Osten. Da hat man den Eindruck.
Ja, richtig. Und meistens wird über den Osten geredet, wenn dann meine Landtagswahlen waren, wenn irgendwo was medial zu berichten gab, was eher negativ war. Dann fällt allen ein, Mensch, da gibt es ja noch Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg.
Mhm. Welche Themen fehlen Ihnen denn konkret in der Berichterstattung über Ihr Bundesland, über Ihre Lebensregion?
Positive.
Und zwar, worüber Positive sollten wir berichten?
Über Wirtschaft, über die Menschen. Wie ich gesagt habe, sie sind 70% wählen keine AfD. Wenn wir jetzt nur bei der Politik bleiben, warum berichten wir nicht einfach mal über die 70%? Die fleißig sind, es entstehen Betriebe neu, nur teils von der Politik angeschoben würde.
Mhm. Ja, wenn so Reportagen sind über so Hartz-IV-Empfänger und so, das läuft ja dauernd im Fernsehen. Das geht eigentlich nicht. So ist die Realität bei uns auch nicht.
Wie ist sie denn? Also Sie sagen, es ist eigentlich ein gutes...
Also wir kennen eigentlich von früher her gar nicht so diesen sozialen Neid. Ja. Das ist erst jetzt so die letzten paar Jahre so entstanden. Also wenn ich zum Beispiel frühes losfahre, zur Arbeit 6:50, ja... Und wie gesagt, der Nachbar kommt mit dem Hund und hat sich ein Pfeifchen angezündet. Dann könnte ich denken, Mensch, der ist daheim, hat Zeit ohne Ende, hat doch noch Geld für Zigaretten. Aber so ist es ja nicht. Der hat ja auch seine Sorgen und dergleichen. Und wenn man dann ja auch einen gewissen Lebensstandard hat, man denkt auch nicht drüber nach, was die Leute mit dem bisschen anfangen. Ne? Wenn man essen geht, da denkt man auch nicht an den Nachbarn, der jetzt gerade sein Käsebrot essen muss. Aber das schürt so sozialen Neid, komischerweise. Ne?
Was noch ein Punkt gewesen ist, Entschuldigung, ich vergesse, ein Punkt gewesen ist, der so in meinem Bekannten- und Freundeskreis tatsächlich etwas befremdend aufgenommen wurde, ist die letzte Wahl in Thüringen, wo mit Hilfe der AfD ein Ministerpräsident Kemmerich gewählt wurde.
Von der FDP.
Von der FDP. Wir haben eigentlich gemerkt, dass unsere Demokratie ganz schöne Lücken hat bei so einer Wahl. Dass es funktioniert, dass ich jemanden wählen kann, ohne dass da eigentlich gar kein Ministerpräsident werden könnte. Jeder hat nur auf seine eigenen Parteigenossen geschaut und hat genau so gewählt.
Muss man vielleicht nur zum Hintergrund sagen, das war eigentlich nicht so beabsichtigt, sondern es war eher zufällig.
Genau, die AfD hat
sich taktisch verhalten.
Genau.
Dann wurde Herr Kemmerich gewählt und dann hat Frau Merkel quasi aus Berlin damals ein Machtwort gesprochen und hat ihre damalige Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nach Thüringen geschickt und gesagt, klär das mal. Und dann am Ende wurde es aufgelöst und jetzt haben wir diese Minderheitsregierung unter Bodo Ramelow.
Die prinzipiell gar nicht schlecht ist, eine Minderheitsregierung. Ich finde das sogar eher gut, weil man muss Mehrheiten sammeln, vielleicht ohne Parteienzwang, ohne Sonstiges. Das hat persönlich gesehen eher Vor- als Nachteile. Nur hat das auch in gewisser Weise was mit den Leuten gemacht, die vielleicht davor keine AfD gewählt haben. Also dieses jetzt erst recht. Und da reden wir nicht darüber, dass die Demokratie schlecht finden, dass die Herrn Höcke toll finden oder sonstiges, sondern dieses...
Aha, eine Trotzreaktion gegenüber der Gängelung durch Berlin oder die Bundespolizei der CDU.
Ja, das ist der eine Fall genauso unglaublich wie der andere Fall.
Ja. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Die Gängelung irgendwie, man ist ja als DDR-Bürger jemals auch so ein bisschen das Gängeln so gewohnt, aber das war jetzt auch ein bisschen normal. Das hat man auch ein bisschen abgeschüttet. Man wusste, wie das lief und hat eigentlich untereinander so seine Netzwerke gehabt. Das gut, was sie da oben gemacht haben, okay. Aber man hat auch noch ein anderes Leben gehabt. Aber jetzt heutzutage ist das ja nicht weg. Das ist in anderer Form wieder da. Und da haben die Ostdeutschen ganz, ganz feine Antennen für. Mhm. Und die wollen sich nicht darum bevormunden lassen. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt bei sowas. Und wie gesagt, wenn da so Wahlen, und das Mehrheitsverhältnis war ja so miserabel, das ging fast gar nicht zusammen beim letzten Mal. Und als nun dieser Cup gelungen ist, dass der Kemmerich nun überraschenderweise da zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist, also da habe ich noch ganz, ganz theatralisch in Erinnerung, als die Grünen-Chefin den Blumenstrauß vor
Linke.
Den Füßen.
Die linken Chefin.
Oder
Linke,
den Grünen, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß.
Vor die Füße geworfen.
Mein Gott, so, ja, aber gut, aber man muss da auch, wenn es einem nicht gefällt, eine Mehrheit irgendwo doch akzeptieren. Mhm. Also das hat mich wirklich schockiert damals, also das war wirklich...
Aber das führt mich jetzt nach vorne, denn dann werden ja die Landtagswahlen stattfinden und dann wird möglicherweise gar keine andere Mehrheit zustande kommen, abgesehen davon, dass man mit der AfD irgendwie zusammenarbeitet oder dass die AfD eine Minderheitsregierung toleriert. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, das wäre stabil für Ihr Bundesland?
Nein.
Nein?
Nein.
Was passiert dann?
Ich stelle mir das ziemlich schwer vor. In Sachsen sehe ich da eher, dass CDU liegt in den Umfragen zumindest ganz leicht vor der AfD. Und wenn vielleicht Möglichkeit besteht, mit BSW zusammen zu koalieren, auf Landesebene ist es möglich, dann gibt es zumindest in Sachsen eine stabile Regierung mit zwei Parteien. Ich denke, da findet man auch eher Kompromisse als in Thüringen. Also wie das funktionieren soll, mir fehlt da so leicht die Fantasie dafür.
Was passiert denn dann, also wenn das Land wirklich unregierbar ist? Bereiten Sie sich darauf vor? Also ich meine, Sie haben einen Betrieb.
Ja, persönlich. Wie wollen wir uns darauf vorbereiten? Wir haben als Betrieb ganz andere Probleme.
Nämlich?
Außer Landespolitik.
Was sind Ihre Probleme gerade?
Demografie. Und wir finden keine Mitarbeiter mehr.
Weil die alle wegziehen?
Auch.
Oder schon weggezogen sind?
Das liegt eher nach der Wende. Da kam der große Cut, gerade wie bei uns in Altenburg, eine Industrieregion gewesen. Danach gab es ein Jahr später überhaupt keine Industrie mehr. Wir waren eine Stadt mit 55.000 Einwohnern, jetzt haben wir 28. Ist also alles weggebrochen.
Sie finden niemanden mehr für Ihren Betrieb?
Nee, die da geblieben sind, die sind jetzt in Rente. Wenn wir überlegen, wir reden von 35 Jahren nach der Wende und dabei reden immer noch einige von den neuen Bundesländern. Wie lange wollen wir eigentlich davon noch reden? Sie können ihren 35 Jahre alten PKW auch nicht als Neuwagen verkaufen. Schwierig, ne?
Frau Facke, welche Rolle spielt in Ihrem Leben und Ihrem Umfeld die deutsche Wiedervereinigung noch und die Zeit nach der Wende?
Also es wird auch verstärkt wahrnehmbar, dass man sich auf verschiedene Sachen, die gut waren, zurückbesinnt. Auch gerade im Bildungsbereich.
Also gut waren in der DDR?
Gut waren, gar nicht übel waren in der DDR. Da war ja eigentlich alles gut. Aber mal abgesehen von der Rotlichtbestrahlung, hat mir jetzt auch nicht so viel geschadet. Aber es war wirklich so, dass man eine solide Grundbildung hatte. Also flächendeckend. Und das ist irgendwie heute gar nicht mehr so, weiß ich nicht, gefühlt nicht mehr so. Mhm. Ne? Und das war ziemlich effektiv, wie gesagt, 10 Jahre auf jeden Fall Schule, 2 Jahre eventuell noch Abitur und dann waren die eigentlich auch gut ausgebildet. Und was ich noch dazu sagen muss, ich kenne überhaupt nicht irgendwelchen Stundenausfall. Da gab es vielleicht mal hitzefrei eine Stunde, da haben uns alle gefreut, aber es war wirklich so, dass der Unterricht abgesichert war zu DDR-Zeiten. Sowas Gravierendes wie jetzt die letzten paar Jahre ist mir echt fremd, aber das ist wirklich gravierend gewesen mit dem Lehrermangel.
Mhm. Also Bildung nehme ich schon mit, auch vom Beginn unseres Gesprächs, ist ein ganz wichtiges Thema.
Dabei nicht denken, dass wir beide irgendwie dem hinterher trauern von früher. Gar nicht, überhaupt nicht.
Also ich verstehe das schon,
unsere Staatsform, die wir jetzt haben, das spielt eine tragende Rolle auch in unserem Leben. Und Demokratie ist immer harte Arbeit. Und deswegen reden wir darüber und sagen, wir könnten das verbessern, vielleicht da Menschen besser mitnehmen. Eine positive Berichterstattung, man kann ja auch Klicks anders generieren.
Ist angekommen, die Botschaft. Ne? Und ich spreche mit den Kollegen.
Oder Herr Harms, kommen Sie einfach mal vorbei. Ich lade Sie gerne ein. Unser Oberbürgermeister hat dieses Jahr schon unseren Präsidenten eingeladen. Er ist mal 2 Tage bei uns gewesen. Der Bundespräsident hat sich Altenburg mal angeschaut. Also gut, kommen Sie einfach mal vorbei, schauen sich das an und dann reden wir vielleicht über das gleiche Thema nochmal.
Ist angenommen, ich komme gern vorbei.
Irgendwann anders, ne? Weil die Provinz sieht natürlich schon etwas anders aus als Dresden oder Leipzig. Ne? Das ist einfach so.
Das stimmt. Das nehme ich gerne an als Einladung und komme auch gern vorbei. Wir kommen so ein bisschen zum Ende unseres Gesprächs und mich würde schon noch interessieren, was wünschen Sie sich denn für die Zeit nach der Landtagswahl? Also wir haben jetzt viel über Politik gesprochen, wir haben viel über Bildung gesprochen. Gibt es sonst noch etwas, wo Sie sagen, in Ihrem Leben, in der Gesellschaft braucht es eigentlich noch etwas? Besondere Impulse, etwas Neues? Was ist das?
Kein Ministerpräsidenten Höcke. Das wäre schon mal schön.
Ja, einfach das. Thüringen ist ja gesegnet mit tollen Landschaften und auch mit viel Kultur. Und man möchte sich dort sicher fühlen. Man möchte auch, dass sich die Kinder gut fühlen und die älteren Leute. In unserem Landstrich gelingt das noch halbwegs. Da ist noch ein bisschen ziemlich alles im Lot, im Großen und Ganzen schon. Aber man möchte auch gerne, dass es so bleibt.
Das kann ich nur unterstreichen als Wunsch. Liebe Frau Farke, lieber Herr Peckmann, schönen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass Sie hierher gekommen sind, dass Sie es auf sich genommen haben, in unser kleines Tonstudio zu kommen. Sie haben eine Newsroom-Führung noch bekommen von unserem Leserredakteur Mario Thieme. Sie sind vielleicht noch ein bisschen jetzt hier auch bei uns in der Redaktion. Und ich nehme die Einladung an, Herr Peckmann. Ich komme gerne vorbei.
Ja.
Ja, und werde dann vielleicht im Tagesanbruch ein bisschen darüber berichten.
Ich zeige mal unser schönes Altenburger Land.
Sehr gut.
Gibt es viel zu sehen.
Das glaube ich sofort und dann komme ich gerne. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat dieser Podcast hoffentlich auch gefallen und vielleicht den einen oder anderen neuen Einblick eröffnet. Wenn Sie möchten, empfehlen Sie den Tagesanbruch-Podcast gerne in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Die weitere Berichterstattung über die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen lesen Sie auf T-Online. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören, vor allem bei Ihnen beiden. Dankeschön.
Danke auch.
Gerne.
Und bei Ihnen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und bei Ihnen an den zugeschalteten Geräten. Und bei dir, Arno, du das Ganze aufgenommen hast. Arno Wölk, vielen herzlichen Dank für die Produktion. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.